linksdrehenden Radio bei Radio Blau am heutigen Freitag. Es müsste ein, hier, 25.04. quasi sein. Begrüßt euch Jens recht herzlich aus den Studios von Radio Blau. Ich bin völlig mit den Nerven, ich bin hier alleine im Studio. Meine lieben Mitradioschaffenden weilen zum zweiten Mal in Kiew, zum zweiten Mal. Das erste Mal war Ende 2023 und wir wollen da gleich hin telefonieren. Ich würde gerne wissen, was die gerade machen, was das alles soll, was sie erlebt haben, was sie noch erleben werden. Genau, das erwartet also auch euch im Linksdrehenradio. Sendungsnummer müssen wir dann Grex fragen. Bis dahin gibt's zur Vorbereitung beziehungsweise über die Sendung verteilt auch relativ viel Audio 88. Der hat ein neues Album angekündigt, der erste Titel, den wir gehört haben. Worüber willst du reden? Und ich würde sagen, wir hören noch mal rein, damit ich hier in Ruhe das Studio so vorbereiten kann, dass ihr das Gefühl habt, dass Julio und Grex auch gleich da sind. Ne? Genau. Bis gleich. Das linksdrehende Radio am heutigen Freitagabend. Ich höre schon im Hintergrund Geräusche. Im Studio jetzt bei mir, Jule und Grex, richtig?
Das stimmt.
Das ist unfassbar. Als ob ihr hier mit mir stündet. Aber ihr steht nicht mit mir hier, ihr sitzt wahrscheinlich. Und zwar nicht in Leipzig, sondern in Kiew.
Das stimmt auch.
Wahnsinn. Ach, bin ich froh. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's bei euch?
Es ist ein Auf und Ab, glaube ich. So. Tagsüber ist absurd, also im Sinne von Normalität und nachts manchmal nicht so gefühlt.
Ja, und wir haben gerade gut gespeist und sind über die Kreschatik-Straße gelaufen, so eine große Straße, wo auch die Regionalverwaltung, die Stadtverwaltung und der Maidan platziert sind und viele andere Sachen. Genau, und sitzen im neuen Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung, weil die gerade umziehen, gerade wenn wir hier sind.
Okay. Mhm. Ihr helft quasi mit beim Umzug, ja?
Das wäre jetzt übertrieben, nee. Mhm.
Aber ihr habt recht volle Tage. Ihr saßt gerade noch drüben und habt an einer Besprechung teilgenommen, ja?
Also, ja, sag mal, Jule.
Tatsächlich war es heute, glaube ich, ein bisschen entspannter, aber die letzten drei Tage waren dann doch schon angefüllt. Und es war diesmal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so viele Leute interessiert, wir waren ja schon vor 2,5 Jahren hier und hatten ein sehr volles Programm, schon bei der Abfahrt. Hier war es jetzt nicht so, aber es hat sich, glaube ich, mit der Zeit gut gefüllt. Und es sind hier auch noch Kontakte entstanden, die jetzt zu neuen Treffen führen. Das ist ganz spannend.
Ja.
Ja.
Okay,
ich wollte noch sagen, wir reisen ja übermorgen schon ab. Das heißt, es bleibt jetzt nur noch ein Tag, um alles zu tun.
Den kompletten Rest zu erledigen. Mhm. Fangen wir mal von vorne an. Es ist ein Krieg in der Ukraine. Ihr seid inzwischen den 5. Tag da. Ne? Ihr seid angekommen direkt mit Luftalarm. Ne? Das war, glaube ich, auch bei eurem ersten Besuch schon. Also das, genau, das ist die Begrüßung quasi, ne? Wie war es für euch, nach 2,5 Jahren wieder anzukommen?
Schön, zynischerweise, also ne, sarkastischerweise gesagt, genau. Luftalarm ist halt, muss man sagen, Normalität der Leute hier im Alltag. Insofern ist das dann ja auch keine Überraschung mehr. Und genau, man hatte sich, glaube ich, darauf eingestellt. Deswegen war das dann nicht die größte Überraschung. Aber ja, also Kiew ist eine tagsüber krasse, prosperierende, lebhafte Stadt. Ja.
Aber ich glaube, wir hatten schon am zweiten Tag wir sind ja 2 Tage mit dem Zug gefahren und am zweiten Tag der Präsenz hier hatten wir, glaube ich, schon mehr Luftalarm erlebt, als ich mich zumindest erinnern kann, als vor 2,5 Jahren in der ersten Nacht, in der zweiten Nacht und auch am Tag, als wir die NGO Skeet SOS, darüber kann man ja noch sprechen, besucht hatten, auch mitten am Tag einen Luftalarm. Und es war schon ein bisschen witzig, weil die beiden Mitarbeitenden der NGO saßen am Tisch, haben erzählt über ihre Arbeit und bei uns sind drei Handys quasi explodiert mit dem Luftalarmsignal. Und die beiden sind ganz ruhig geblieben und haben uns auch gefragt, ob wir jetzt in einen Shelter, also in einen Schutzraum gehen wollen. Aber das war einfach so, es war und war auch schnell wieder vorbei und war so, ich glaube, die Reaktion, die wir erlebt haben, war genau das, was Chris gerade gesagt hat, es war vollkommene Normalität. Und dann kam aber am zweiten Tag eben auch die zweite oder dritte Nacht und da war alles so ein bisschen anders. Spiele den Ball wieder zurück oder?
Genau. Ja, dann liegt meine Frage ja hier fast schon auf dem Tisch. Wie meinst du, was war denn anders?
Ja, ich kann ja mal anfangen. Es war die zweite Nacht, meine ich. Und der Luftalarm war, oder dritte Nacht war es vielleicht doch. Ich muss jetzt irgendwie schwimmen. Und wir hatten sozusagen die beiden Nächte vorher Luftalarm zur selben Zeit. Und das war irgendwie dann auch schon wie so Routine. Okay, es passiert halt so zwischen 11 und 12. Und diesmal, ich hatte tatsächlich schon geschlafen, wurde ich aus dem Bett sozusagen rausgeschubst mit dem Hinweis, dass es jetzt anders ist, dass es nicht nur Drohnen sind, die gewöhnlich quasi über Kiew dann geschickt werden, sondern dass hier auch irgendwie Bomben abgeworfen werden. Und wir Cracks haben uns dann in unserem kleinen Flur getroffen und das war schon eine sehr beängstigende Emotion und beängstigende Geräuschkulisse, weil man wirklich gehört hat, wie Bomben einschlagen, ne? Wie die Luftabwehr wahrscheinlich, ich bin da technisch nicht so versiert, die sozusagen abgewehrt hat, aber es gab Explosionen. Ich habe jetzt auch nochmal Bilder gesehen, die wirklich über Kiew sozusagen so Leuchtspuren zu sehen sind und Explosionen. Und wir haben ja dann später in der Nacht auch lesen können, dass die Zahl von Toten und Verletzten einfach da war und auch gestiegen ist im Zuge der Nacht. Ne? Krex kann mich gerne ergänzen, weil ich glaube, die Nacht war für mich schon eine sehr große Tortur, also sehr Angst durchsetzt. Wir sind in unserem Haus geblieben. Es gab andere aus unserem großen Haus, die in die Metrostation gegangen sind, die aber ja irgendwie 7 Minuten Fußweg bedeutet hätte. Und da war alles schon sozusagen voll im Gange und das Risiko wäre da ziemlich groß gewesen, auch dorthin zu laufen. So.
Ja, genau. Das geht dann irgendwie ziemlich schnell, absurderweise so zwischen. Also ich weiß nicht, dass es dann irgendwann ist. Es klingt absurd, aber es klingt wie Silvester teilweise so, dass, weil du siehst es ja nicht, wenn du in dem Flur bist und hörst immer nur diese dumpfen Explosionen und so. Und wenn man auf dem Balkon stehen würde, was man nicht machen sollte, würde man halt auch die, also halt wie den Himmel sehen, wie er orange und gelb leuchtet etc. von den abgeschossenen Raketen und so. Ja, genau, das war intensiv und das hat dann auch bis, glaube ich, bis 6 Uhr noch was gedauert, auf jeden Fall. Also im Sinne von der Luftalarm bis 6.30 Uhr oder so. Ja,
also mein Highlight in der Nacht war, also ich hatte wirklich große Angst. Wir hatten uns dann im Flur quasi eine Matratze hingelegt, hatten irgendwie so notdürftig geschlafen und hatten dann gesehen, man wird ja auch sehr, kann das sehr nah an sich ranlassen, indem man die ganze Zeit Telegram-Chats, zum Beispiel der Air Defense liest oder die Alarme verfolgt und so weiter. Also wir hatten nicht wirklich geschlafen bis um 5 und dann ging das so ein bisschen und ich glaube um 6 wurden wir dann tatsächlich geweckt von zwei jungen Leuten, die mit dem laut quietschenden Fahrstuhl zurückkamen und die uns dann gesagt haben, der Luftalarm ist aus und das war irgendwie für mich übelst befreiend so, ne? Weil ich hatte schon Angst, dass es jetzt weitergeht. Und es war ja auch absurd, um es jetzt politisch sozusagen auch nochmal einzuordnen. Es war die Nacht, nachdem auch über die deutschen Ticker die Nachricht kam, dass Putin und Trump sich jetzt geeinigt haben, wie der Frieden für die Ukraine jetzt sozusagen auf die Spur gebracht wird. Und dann kam diese Nacht der Bombenanschläge oder Einschläge.
Ja. Genau. Ihr hattet schon vor 2,5 Jahren beschrieben, dass es genau was konkret diese Luftalarme angeht, einen Umgang damit gibt, weil es mehr oder weniger alltäglich wird. Das scheint ja dann quasi immer noch so zu sein. Du hast auch geschrieben und auch gerade schon gesagt, dass Kiew gerade wie eine lebendige Stadt wirkt. Was hat sich denn so im Erleben, bleiben wir mal bei Kiew, vielleicht bei der Stadt aus eurer Sicht so entwickelt sozusagen?
Also was mir absurderweise aufgefallen ist, dass sich Sachen professionalisiert haben. Also beim letzten Mal, weiß ich noch, standen bei vielen Geschäften draußen so 2000 Watt Generatoren, die mit Benzin betrieben werden. Die sieht man jetzt kaum noch auf der Straße. Dafür sieht man ganz, ganz große Dieselgeneratoren, so die aller paar Straßenecken mal so rumstehen und wahrscheinlich gleich diverse Dinge mitbetreiben können. Also riesengroß, da ist nichts mehr mit. Das können 4 Leute irgendwie anheben. Da muss ein Laster kommen, etc. Genau, die stehen halt bereit für Stromausfälle und so. Und ja, sowas, was vor 2 Jahren noch zu sehen war, wie so ganz viele, wie nennt man das, diese Panzersperren, diese Xe aus Metall sozusagen, die Militärfahrzeuge aufführen sollen, die sind jetzt alle ein bisschen, ich sag mal, beiseite geräumt und teilweise bemalt, beklebt mit Blumenmustern, mit den Nationalfarben oder was auch immer, weil wahrscheinlich jetzt schon relativ klar ist, dass es so wie am Anfang, Stichwort Butscha, nicht mehr wahrscheinlich ist, dass hier Infanterie oder Artillerie in Kiew landen wird, vermute ich so. Das fällt mir jedenfalls zum Stadtbild spontan ein.
Ja, die haben am ersten Tag den Platz am Maidan aufgesucht, wo wir auch vor 2,5 Jahren schon waren, wo quasi so eine Art Gedenkstätte für Soldaten und Soldatinnen, wenige Soldatinnen ist, wo so Fahnen eingesteckt sind, wo Bilder stehen, wo Blumen liegen und so weiter. Und natürlich war sehr auffällig, und das ist jetzt auch wenig überraschend, dass diese Gedenkstelle massiv gewachsen ist. Also die nimmt viel mehr Raum ein als noch vor einem Jahr. Ich glaube, manche aus unserer Gruppe haben gesagt, dass sie so in den ersten Stunden der Ankunft wahrgenommen haben, dass wenig junge Männer im Alter, Militäralter quasi im Stadtbild zu sehen sind. Und ich habe auch eine Wahrnehmung gesehen, dass mehr Menschen schwarz tragen. Ich habe das jetzt selber nicht so wahrgenommen, aber das vielleicht so, um das zu komplettieren oder vielleicht auch um Stimmen aus unserer Gruppe wiederzugeben. Aber sonst empfinde ich auch eine große Normalität, ne, die vielleicht auch das spiegelt, was in unseren Gesprächen so ein bisschen rüberkommt, dass man sich an die Situation gewöhnt hat. Wir haben auch jetzt, ich habe schon mehrere Stimmen gehört, die gesagt haben, diese Nacht, die wir als so krass und schlimm empfunden haben, natürlich die Leute auch als krass und schlimm empfunden haben, aber sich jetzt gar keinen Aufwand mehr gemacht haben, irgendwie aus dem Bett zu gehen oder sich irgendwo Schutz zu suchen. Ne? Also vielleicht ist diese Normalisierung und Kiew als lebendige Stadt, wir sind gerade über den Platz gegangen, wo ganz viele junge Leute waren, ne? Weil heute Freitagabend ist, heute ist zwar Gedenktag, es dürfen keine Abend- oder bisschen Tanzveranstaltungen stattfinden, aber es ist doch ein lebendiges Stadtbild so. Ne? Aber uns fehlt natürlich jetzt der Vergleich zu der Zeit vor 2022 und vor 2014.
Genau, und man muss, kann immer noch dazu sagen, dass es nach wie vor wie vor 2 Jahren ist. Ab 24 Uhr ist halt Ausgangssperre. Ne? Das gilt natürlich auch für junge Leute, die also 24 Uhr jetzt seit Jahren immer zu Hause auf jeden Fall verbringen müssen und auch im Sommer vermutlich keine durchgemachte Nacht kennen, um das mal mit anzumerken für junge Leute.
Oder zu Hause, in den eigenen vier Wänden.
Ja, gut. Ja.
Ja.
Ja, wen habt ihr denn alles getroffen? Also vielleicht können wir auf ein paar, ja, auf ein paar eurer Gespräche eingehen. Also genau, ihr seid ja jetzt nicht nur da, um zu gucken, wie es da so ist, sondern schon auch, um sich auszutauschen mit politischen Ansprechpartnerinnen, mit Initiativen, mit Zivilgesellschaft, mit Gewerkschaften, genau, viel vermittelt über die Stiftung, ne, über die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Was habt ihr denn bisher hinter euch gebracht?
Also, das schon angesprochen würde, würde ich mit SHIT SOS vielleicht anfangen, aber Jule ist einfach die Meisterin im Zusammenfassen. Das tut mir leid.
Nee, fang mal mit denen an. Oder vielleicht vorgeschaltet. Ich glaube, am ersten Tag haben wir es noch so ein bisschen ruhig angegangen, haben uns mit Tim Bose getroffen, der hier einen zivilen Friedensdienst leistet und viel NGO-Vernetzung und Empowerment in der Ukraine macht. Und der hat uns, glaube ich, erstmal so einen Überblick gegeben und auch Kontakte vermittelt, die dann gut geklappt haben. Und der erste Kontakt, der vermittelt wurde, war tatsächlich SKIT SOS. Da waren wir vor 2,5 Jahren schon mal. Aber Krex, du kannst gerne ein bisschen erzählen. Das ist eine große NGO, ne?
Ja, das ist eine sehr große NGO, das sieht man allein an den Zahlen, genau, die uns erzählt haben, dass sie halt seit sozusagen, im Prinzip seit 2014 kann man sagen, über 88.000 Menschen, vor allem aus dem Osten der Ukraine, deswegen der Name Osten SOS, East SOS, evakuiert haben, die eben vor allem so nah an den Frontlinien sind, dass keine normale Fahrt mehr, ich sag mal, mit dem Zug oder so möglich wäre, um einfach von dort wegzukommen. Und von diesen über 88.000 Menschen waren halt zum Beispiel 12.000 Menschen, die mit zum Beispiel mit Behinderung, die also zum Beispiel teilweise im Liegen gefahren oder evakuiert werden müssen, was ja auch nochmal eine völlig schwierige, eine schwierige Sache ist. Genau, und die haben uns halt so erzählt, wie das, was das halt bedeutet, so, ne? Also wie das so, wie so eine Evakuierung abläuft, welche Vorsichtsmaßnahmen man da machen muss und dass halt teilweise sie auch von, also sie sind nicht die einzige NGO, die sowas, die diese Art der Evakuierung machen, aber sie haben dann halt zum Beispiel erzählt, dass andere das tatsächlich erlebt haben, dass selbst diese völlig eindeutigen, auch von oben erkennbaren, ich sage jetzt mal Krankentransporte in Anführungszeichen, aber zumindest die Autos sehen ja so ähnlich aus, halt dann tatsächlich auch von russischen Drohnen gejagt werden und dass es da auch so Fälle gab, dass der Fahrer geistesgegenwärtig dann zwei von den Leuten, die evakuiert werden sollten, quasi raus aus dem Auto rausgeschnappt hat und dass sie sich im Feld versteckt haben und das Auto war einfach quasi Minuten später toast, also ausgebrannt. Und genau, auf die Art und Weise haben die halt überlebt. Das sind halt so. Das sind so Geschichten, die halt auch die uns natürlich in so einer Art, naja, was ist Normalität? Aber das, also das ist der Berufsalltag hier, ne? Und das ist krass. Genau. Und dann weiß ich, die machen halt ganz viel so Hilfe dann noch auch so für Schulen, konkrete Sachen, die Schulen fehlen, die sie dorthin bringen, die sie machen, dass sie für Schüler so mal Schulfreizeiten organisieren, weil in der Ukraine fast überall eigentlich Online-Unterricht normal ist. Also nicht sehr viele Schüler haben tatsächlich Präsenzunterricht, sehen also de facto auch ihre MitschülerInnen nie wirklich in der Schule, so wie man es gewohnt wäre, oder auf dem Pausenhof. Genau, und das Ganze geht natürlich auch nur mit Spenden und ähnlichen Sachen. Und da kommt jetzt die große Weltpolitik dazu. Ich gleich mal an Jula, ne?
Genau. Eine Frage, die unsere Reise ja auch geleitet hat, ist, was ist hier eigentlich los so mit der neuen weltpolitischen Situation? Ich habe es schon erwähnt, ne, dieses Trump-Putin-Gespräch, was so ein scheinbar Frieden über den Kopf der Ukraine hinweg gerade die ganze Zeit teasert und jetzt auch nochmal konkretisiert. Aber die handfeste Konsequenz für SGEED SOS und auch andere NGOs ist, dass die USA sich einfach aus humanitären Hilfsprogrammen finanziell rausgezogen hat. Das ist ja auch durch die Presse gegangen, USAID als großes Hilfsprogramm quasi betrifft jetzt nicht nur bekannte Krisenregionen, vielleicht im globalen Süden, sondern eben auch die Ukraine. Und die NGO hat 30%, so habe ich es mir gemerkt, Spendeneinnahmen, Defizite durch diese Kappung der USAID-Geldzuwendung. Und dazu muss man auch nochmal sagen, dass die halt nicht staatlich unterstützt sind. Also das wurde uns auch wirklich so gesagt, der Staat evakuiert keine Menschen und der Staat finanziert auch diese NGO oder andere NGOs nicht. Die sind rein spendenbasiert und das ist für die natürlich sozusagen dann die Frage, was müssen sie, wie können sie das in Zukunft aufrechterhalten? Haben auch ein bisschen erzählt über Alternativen. Großbritannien legt einen Hilfsfonds auf, die EU hat einen Hilfsfonds, aber das reicht alles bei weitem nicht, um dieses zivilgesellschaftliche Engagement von unten für diese eigentlich ja, essentiellen sozialen Dienstleistungen irgendwie loszureißen. Ne? Das hatte ich jetzt nicht so sehr auf dem Schirm. Hat man schon immer mal gehört, dass es das auch die Ukraine betrifft, aber ja, das klang auf jeden Fall dramatisch und sowas wie Fundraising und solidarische Menschen zahlen da irgendwie ein. Das ist, glaube ich, bei der Dimension der Hilfsleistung dort überhaupt nicht denkbar. Ne? Also Sie haben erzählt, Sie sind seit dem großen Krieg von 30 auf 230 Mitarbeitende gewachsen. Und das sind auch Menschen, die entlohnt werden müssen, ne, weil die halt wirklich die ganze Zeit diese stressige, fundamentale Arbeit machen.
Da fällt mir gerade genau, und da fällt mir gerade noch ein, dass Sie uns erzählt haben, was ich mir auch noch nie hätte vorstellen können in meinem Leben, das Stichwort diese Krankenwägen oder diese Busse, die Sie benutzen zur Evakuierung, die schrubben damit im Monat 100.000 Kilometer im Monat.
Genau. Vielleicht ein kurzer Switch noch, wenn wir weiter erzählen sollen.
Ja, genau. Ich hätte Zwischenfragen, aber genau, switch du erstmal.
Ja, nee, dann stell die Zwischenfrage.
Du hast auch auf deinem Blog geschrieben, dass es so scheint, als ob sehr viele Dinge quasi gesellschaftlich organisiert laufen, also irgendwie staatsfern oder so. Genau, dafür war das ja jetzt wahrscheinlich ein Beispiel, aber vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen für mich erläutern, wie sich das bemerkbar macht sozusagen.
Das kann man vielleicht auch nochmal im Rückgriff auf das, was wir 2023 erlebt haben, machen und was wir da auch von vielen Seiten gehört haben, auch jetzt wieder gehört und gesehen haben, ne? Sodass Menschen sich hier selbst organisieren. Und damals, also vor 2,5 Jahren, war da eindrücklich dieses Café in dem Eisenbahner Stadtteil, was von Frauen einfach organisiert wurde, die selbst gebacken haben, also Essprodukte selbst gestrickt haben. Sowas sieht man ja auch manchmal in Ausstellungen über die Ukraine oder Fotoreportagen, die einfach sozusagen so alltägliche Sachen herstellen und dann an die Front liefern oder einfach den Kontakt zu Leuten an der Front halten und die versorgen so, ne? Und das Leben auch, also das war der Rückgriff auf dieses Café in diesem Eisenbahnerstadtteil, die BRZ, die dann einfach Suppenküchen auf die Beine gestellt haben, damit Menschen in der Zeit nach dem Krieg, nach sozusagen der versuchten Einnahme von Kiew, einfach versorgt werden. Ne? Und das vielleicht abstrahiert, hören und sehen wir immer wieder, dass Menschen hier eher die Sachen selbst in die Hand nehmen, vielleicht nicht so viel Vertrauen in Politik haben und einfach selbst tun. So, ne? Weil das dazu kommen wir vielleicht auch nochmal, weil es scheinbar doch auch ein Gap gibt zwischen Gesellschaft, Zivilgesellschaft, gesellschaftlichem Leben und dieser parlamentarischen Politik.
Ja, aber das betrifft wahrscheinlich nicht das Verhältnis der Leute zum Staat oder wie auch immer man das nennt. Also ja, vor 2,5 Jahren haben wir ja schon festgestellt, dass man irgendwie quasi beim Nation Building sozusagen zuguckt, also sich ein Selbstverständnis herausbildet. Ja, Punkt. Oder?
Oder?
Ja, oder wie nehmt ihr das wahr aktuell? Also die Distanz zur Politik, gleichzeitig dieses Verhältnis zur Ukraine, zu dem Staat.
Das ist, glaube ich, immer noch, also es ist halt vielleicht absurd zu sagen, aber ich glaube, das ist immer noch einfach zu früh, oder? Also wir haben halt nach wie vor das Kriegsrecht hier, es gab keine Wahlen, so wie ich es verstehe, auch nicht auf kommunaler Ebene zum Beispiel. Das, also es ist halt immer noch permanenter, gesellschaftlicher Ausnahmezustand in a way. Ich weiß nicht.
Mhm. Ja. Vielleicht mit dem Switch zum zweiten Besuch. Wir haben als zweites sozialen Hochbesuch die soziale Bewegung, was eigentlich so für linke, progressive Leute in Europa, in Deutschland ein Bezugspunkt ist hier. Das ist eine Bewegung, die gibt es seit 2015, ist nach dem Maidan entstanden. Und in dem Gespräch mit Vitali und Dennis von der Organisation und Dionysos von Direct Action, dazu können wir auch gleich nochmal was sagen, wurde auch nochmal so geschildert, es gibt ja so ein oft in der deutschen Linken so ein schiefes Bild vom Maidan, dieser großen Erhebung gegen Janukowitsch und das drohende Aufkündigung des EU-Annäherungsprozesses. Da wird ja oft sozusagen gelesen, das waren doch alles Nazis, die da demonstriert haben und auf den Maidan darf man sich nicht positiv beziehen. Aber wir haben jetzt auch wieder gehört, dass natürlich auch linke Menschen an den Maidan-Protesten 2013/14 mitgewirkt haben. Natürlich auch Rechte und natürlich auch Menschen, die sozusagen einfach für die Freiheit auf die Straße gehen wollten, ohne dass sie sich jetzt politisch irgendwie einordnen. Ich glaube, dieses politische Einordnen in irgendeine Richtung, das ist in meiner Wahrnehmung hier auch nicht so stark ausgeprägt oder auch angstbesetzt, wenn es um linke Politik geht. Aber da war ein Thema, dass sich diese großen Proteste, Maidan-Proteste 2014, 2015, nicht so richtig in Politik übersetzt haben. Also es wurde zwar dann ein anderer Präsident gewählt und eine andere Parteienkonfiguration, aber dieses politische System ist trotzdem sehr oligarchendurchsetzt und trotzdem abgehoben von so Straßen- und Basisprotesten. Ne? Und das ist vielleicht dieses Gap. Es gibt eine starke zivilgesellschaftliche Bewegung. Ich musste dann gleich an Serbien und Georgien denken, wo wir das gerade auch erleben. Es gibt große Bewegungen gegen die Präsidenten, gegen Korruption, gegen ja, oligarchisches Verhalten und so weiter. Aber es gibt keine politische Kraft, die das irgendwie gut absorbieren kann und auch sozusagen in so eine institutionalisierte Politik übersetzen kann. Und das so ein bisschen habe ich das so rausgehört, dass das hier auch ein Thema ist oder ein Problem ist. Es gibt einfach keine Alternative zu den großen Parteiblöcken. Und wir hatten das gerade im Gespräch beim Essen auch. Selenskyj ist wahrscheinlich der noch am wenigsten oder der unwichtigste Oligarch ist, aber er bleibt trotzdem einer. Ne? Und diese Kraft von unten, die Kraft der Selbstorganisation in Krisenzeiten oder in diesen Protestzeiten, die entfaltet sich nicht so richtig oder die findet keine politische Entsprechung. Ne? Das ist so, weiß nicht, ob ich jetzt eine Rückbindung zu deiner Frage finde, aber um das vielleicht nochmal zu komplettieren. Und bei sozialem Bruch ja, ist der Status quo irgendwie immer noch so, wie wir es vor 2,5 Jahren erlebt haben. Ist eine coole linke Bewegung mit einer Mitgliedschaft von ungefähr 100 Leuten. Vor 2,5 Jahren haben wir noch stark gehört, dass sie eine Partei gründen wollen, eine sozialistische Partei. Das ist jetzt scheinbar nicht mehr so ganz oben auf. Und sie kümmern sich vor allem so um die Verteidigung von Rechten von Arbeiterinnen und Arbeitern. Es gibt eine neue Bewegung, die so aus dem Krankenhaus, Krankenschwestern-Milieu kommt, die assoziiert sind auch mit sozialem Bruch und dort sozusagen auch die Arbeitsbedingungen und den neoliberalen Umbau des Gesundheitssystems im Fokus haben und Menschen darum organisieren. Also es gibt so kleine Ansätze von linker Organisierung, wo man hoffen kann, dass das wächst und auch in dieser schwierigen gesellschaftlichen Situation sich irgendwie Raum verschafft.
Ihr habt, glaube ich, vor 2,5 Jahren als Fazit mitgebracht gehabt, dass aufgrund des Kriegs natürlich gar kein Raum ist für gesellschaftliche Debatten, linke Themen, wie auch immer. Aber die Gruppen sind ja alle noch da zumindest. Ne? Also es gelingt ja offensichtlich zumindest ja irgendwie linke Organisierung aufrechtzuerhalten sozusagen. Ne?
Ja, kann man so sagen, aber das, also ne, es hat natürlich auch Auswirkungen, der Fakt, dass es halt zum Beispiel einfach Krieg ist. Das heißt, viele, also was heißt viele, ja, aber also viele, die da aktiv sind, sind halt vielleicht auch mittlerweile teilweise an der Front oder haben auch diese nicht überlebt und so. Ne? Das gibt es halt auch, was dazugehört, was man sich so ein bisschen klar machen muss, weswegen es wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist, jetzt wirklich so die aktivste Organisation da durchzuhalten.
Ja, Stichwort. Ja, willst du noch, Jule? Willst du ergänzen? Ja. Okay. Stichwort, wie redet man denn, was habt ihr so mitbekommen, wie redet man über ein mögliches Ende des Krieges? Was wollen die Leute gerade, was denken sie?
Gute Frage. Ja, man muss das so ein bisschen verarbeiten. Wir haben gestern Taras getroffen, Taras Bilous, der ist ukrainischer Linker, hat geschrieben oder war Redakteur des linken Magazins Commons, hat sich 2022 freiwillig gemeldet zum Militär. Und wir haben gestern auch ein bisschen über die, also über das Gefühl, über die Situation da im Feld, an der Front gesprochen. Und er hat so gesagt, naja, wenn Menschen gewusst hätten, also hat es nicht für sich selber gesagt, sondern eher so als Wahrnehmung, wenn Menschen gewusst hätten, dass der Krieg so lange geht, hätten sie sich vielleicht nicht freiwillig gemeldet in dieser relativ frühen Zeit, weil das zermürbt Leute, das war auch ein Thema in dem Gespräch mit sozialen Hoch, es gibt einfach kein Ende, kein absehbares Ende des Krieges, aber auch kein absehbares Ende sozusagen dieser Wehrzeit. Ne? Und ich glaube schon, dass es Leute auslaugt, kaputt macht, oft ja, Familienzusammenhänge, jetzt jenseits der Frage, ob jemand überhaupt überlebt oder nicht, Familienzusammenhänge vielleicht gefährdet. Ne? Also es ist, ja, ist eine schwierige Situation. Und ich habe jetzt auch mehrfach in Gesprächen schon gehört, So wie, wenn jetzt mal Frieden wäre, dürfen wir nicht denken, dass das das Ende sozusagen ist. Die Gesellschaft ist dann sozusagen auch beschädigt dadurch, dass so viele Menschen gestorben sind, so viele Menschen geflohen sind, dass Menschen traumatisiert sind, gerade die, vor allem Männer an der Front sozusagen ja irgendwie auch verletzt sind, physisch und psychisch. Ne? Also danach wird es eine riesige Aufgabe sein, menschlich das sozusagen zu gestalten. Der Wiederaufbau ist ein Thema, ne? Also die Zerstörung, aber auch sozusagen, was politisch dann geschehen wird, ne? Also wie sich das Spiel der Kräfte, es finden ja keine Wahlen statt, wie Krex schon gesagt hat, wie das sozusagen Auswirkungen auf eine Neuaufstellung dieses Landes hat. Der EU-Beitritt ist ein Thema, ne? Was für Leute hier, glaube ich, schon eine Rolle spielt, auch in der politischen Linken. Also schwierig. Mehr könnte ich jetzt gar nicht dazu sagen, weil ich glaube, die Frage, ob jetzt der Frieden kommt, also da habe ich jetzt nicht gehört, habe ich keine Stimme gehört, die sagt, jo, was da gerade passiert zwischen Trump und Putin, ist erstmal gut oder so. Müssen wir gucken, sondern ich glaube, ich habe schon so Stimmen gehört, wie diese Konditionen sind einfach unannehmbar.
Dazu passt zumindest die nur anekdotische Episode, die keine andere Relevanz hat, dass ich heute in der Metro habe ich eine ältere Frau gesehen, die hat auf ihrem Handy während der Metrofahrt einen Nachrichtenbericht über Trump gesehen. Man hat auch Trump sprechen sehen. Unten waren ukrainische Untertitel und sie hat das lautlos gehört und hat immer so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, während der Beitrag lief. Wie gesagt, nur anekdotisch.
Ja, ich schließe daraus, es gibt jetzt offensichtlich nicht so einen breiten Konsens oder man trifft verschiedenste Leute mit unterschiedlichsten Perspektiven auf diese Frage wahrscheinlich, ne?
Also ich sag mal, ich glaube, also das ist jetzt auch nur eine Wahrnehmung von mir, aber ich sag mal, diese krasse Angriffsnacht vor zwei Nächten, die hat da, glaube ich, auch schon nochmal, auch selbst Leute, die vielleicht eine positive Wahrnehmung hatten oder so, das hat das nochmal so klar gemacht, also wie Putin, was Putins Macht ist und wie Putin spielt, also auch mit Trump, ja natürlich, was Trump aber wahrscheinlich nie weiß. Ja.
Ihr habt euch mit einem Historiker getroffen, mit Vjatcheslav Lihachev, der Experte ist für die extreme Rechte. Was habt ihr denn mit dem besprochen?
Das Treffen kam recht kurzfristig zustande. Mich hat es sehr gefreut, weil ihr habt ja auch gerade in Sachsen Debatten oder wir haben in Sachsen Debatten über den kommenden 8. Mai und die Gedenkveranstaltung und wie geht man eigentlich mit Russland um. Ne?
Es war gerade LBD in Torgau, ne? Kretschmer hat sich angeblich kritisch geäußert, hat also den russischen Vertreter da zur Raison gerufen. Naja.
Genau, ich habe mich selbst erinnert, so vor 15 Jahren oder so haben wir noch so Kundgebungen gemacht, wo natürlich auch die Russlandfahne oder naja, eher die sowjetische Fahne mit schwang. Das ist inzwischen, glaube ich, schon reflektierter. Und ein Thema mit Slava, ja, war, also mit dem Historiker, war auch, wie sozusagen die Gedenkkultur hier in der Ukraine sich sozusagen auch vor dem Hintergrund dessen, dass Russland natürlich diesen Sieg über Nazi-Deutschland für sich reklamiert und das ja auch in diesen Paraden und ideell sozusagen und symbolisch stark vor sich herträgt, wie damit umgegangen wird. Und er hat schon versichert, dass die Ukraine auch damit umgeht. Wir waren einen Tag vorher in so einem großen Museumsausstellungsareal, wo auch das Holocaust-Museum steht, wo große sowjetische Denkmäler auch stehen, neben dem Holodomor-Museum. Und er hat so ein bisschen dargestellt, dass der 80. Jahrestag der Befreiung auch verknüpft wird mit sozusagen der internationalen Verfolgung von Putin, mit so einem Sondertribunal, was jetzt gestartet werden soll gegen Putin wegen dem Angriffskrieg. Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen werden ja schon sozusagen von dem Internationalen Strafgerichtshof verfolgt. Also er hat versucht, das sozusagen darzustellen, sozusagen in der Dualität, ne? Also was damals geschah, ist hier auf jeden Fall präsent und wird hier auch begangen am 8. oder 9. Mai, glaube ich. Aber es gibt eben auch diese Anknüpfung dessen oder daran und auch sozusagen nochmal dieser Punkt, dass die Ukraine eben auch Akteur war in der Roten Armee und ukrainische Soldaten da auch gekämpft haben und auch ukrainische Menschen und Jüdinnen und Juden zu großen Zahlen unter Nazi-Deutschland gelitten haben. Das war so ein starker Strang. Und er hat auch sehr spannend nochmal dargestellt, wie eigentlich Putin versucht sozusagen den Holocaust umzudeuten mit seiner Propagandamaschinerie und sozusagen Jüdinnen und Juden als Opfer sozusagen gegen Sowjets, die gestorben sind, auszuspielen. Und hat da eigentlich nochmal markiert, dass es auch geschichtspolitisch sozusagen sehr schwierig ist, was gerade von Putin ausgeht, der ja auch so anknüpfend an die Befreierrolle der Sowjetunion jetzt Russland darstellt als die Macht, die die Welt vom Faschismus, nämlich von der Ukraine, befreit und auch die EU als vermeintliche Schutzmacht der Ukraine sozusagen als faschistoid irgendwie jetzt kennzeichnet. Das war sehr spannend, dieser Strang, aber dann kam es auch zu den Nazis und da gebe ich mal an Krex weiter.
Genau, wir haben dann noch gefragt zu dem Status. Also mich hat es erst interessiert, weil ich das noch aus meinen Besuchen von vor über 12 Jahren aus Russland miterlebt hatte, in Anführungszeichen, was du die organisierte oder nicht organisierte gewalttätige Rechte so in Russland jetzt angeht. Und das war dann insofern recht interessant, dass tatsächlich offensichtlich die zum Beispiel die Statistiken von Hasskriminalität quasi rückläufig sind, soweit die also gemonitort werden. Da gab es eigentlich immer nur eine große nichtstaatliche Organisation, die das gemacht hat in Russland, unter anderem auch, weil halt viele von diesen führenden Neonazis halt einfach in der Ukraine quasi kämpfen und fallen oder inhaftiert werden. Genau, das war so ein Punkt. Genau, und dann das auch ist natürlich, dass es manchmal seltsame Verknüpfungen gibt, wie man das ja auch in Deutschland ein bisschen kennt, der Dritte Weg, als die sich ja auch gerne mit der Ukraine solidarisch zeigen, wenn ich es jetzt richtig zusammenfasse, also ein bisschen, ja, ich fasse das jetzt in einem Satz zusammen, würde das sonst nie so aufschreiben. Genau, und dann gibt es aus Russland und quasi auch aus der Ukraine zusammen durchaus auch mal Nazi-Gruppen, die irgendwie eine gleiche Meinung haben, aber tatsächlich durch die Kämpfe an der Front, kann man zynischerweise sagen, reibt sich das gerade alles auf und die Führer werden weniger, um das blumig zu sagen. Genau, und wir haben halt auch von ehemaligen so organisierteren vielleicht Nazis, die es in der Ukraine gibt oder gab, auch einfach die Umarmung des Staates im Sinne von, dass sie eingehegt werden, zum Beispiel in Armeestrukturen, wo dann eben sie nicht mehr in ihrer mit ihrer Ideologie sozusagen punkten können oder so offen sein können und tatsächlich genau ihnen so diese Politisierungsschwelle oder Möglichkeit genommen wird auf diese Weise. Genau, ich schwimme jetzt sehr, weil ich habe mal keine Notizen gemacht und war einfach sehr, das war ein 2-Stunden-Vortrag, kann man sagen, aber es war ein geiler Vortrag. Also, ne, man sagt ja das manchmal auch nicht wertschätzend, so 2-Stunden-Vortrag, ne? Aber das hätte man alles senden können, um es mal radiomäßig zu sagen.
Das stimmt.
Mhm. Ja, Stichwort senden. Was bringt das denn mit? Wie habt ihr schon eine Idee, wie werdet ihr zurückkommen, womit im Gepäck und was kann man damit hier machen? In Leipzig, meine ich.
Für mich ist das zu früh. Das muss hübsch, da muss ich, also absurderweise ist es auf jeden Fall, es klingt wieder zynisch, halt empowernd zu sehen, wie die Leute hier vor Ort leben und damit umgehen. Und genau, das ist einfach krass mit anzusehen und zu sehen. Das meine ich mit empowernd. Aber ich glaube, das muss ich dann erstmal, also für mich jedenfalls, kurz setzen danach.
Das macht total Sinn. Ich versuche tatsächlich jeden Tag das aufzuschreiben, weil ich Angst habe, dass es sonst aus meinem Kopf verloren geht. Aber bei dem allerersten Treffen, was wir hier hatten mit Tim Bose, der hat uns wirklich auch sehr, also sehr authentisch gesagt, dass es total gut ist, dass wir da sind, also und einfach nur da sind und einfach wiederkommen. Also einfach sozusagen, um zu verstehen, zu hören, und vielleicht auch Kontakte sozusagen zu pflegen und in dem Fall der Fälle sozusagen eine Stimme zurückzuspiegeln, wenn mal irgendwas ist, ne? Und das große Gap, was wir uns, glaube ich, vorgenommen haben, weiter zu stopfen, ist die Fehlwahrnehmung, gerade in der politischen Linken über die Ukraine. Also das ist hier kein sozialistischer Staat, kein linker Staat, das wird es erstmal auch nicht werden, aber das ist Deutschland eben auch nicht, ne? Aber es gibt hier kleine Pflänzchen linker Politik, es gibt hier ein großes Spektrum an Selbstorganisation. Es gibt eine Krisensituation, in der man einfach solidarisch sein muss. Da korrektiv zu sein und vielleicht Perspektiven mit einzubringen und natürlich auch in eine politische Debatte, die schwierig ist in Deutschland, in der politischen Linken, um die Frage, wird die Ukraine unterstützt und wie wird sie unterstützt? Humanitäre Hilfe stellt da, glaube ich, niemand in Abrede oder Themen, die auch die Partei Die Linke sitzt, wie ein Schuldenschnitt für die Ukraine, weil die Ukraine sich eben gerade in der Situation massiv international verschuldet und dass natürlich die einfache Bevölkerung wahrscheinlich sozusagen tragen muss, wenn es dann sozusagen um Rückzahlungen geht und Wiederaufbau. Das sind ja alles so Themen, wo man vielleicht noch leichter drüber reden kann, aber bei der Frage der waffenmäßigen Unterstützung und der Waffenlieferung, da gibt es ja immer sozusagen sehr klare Haltungen, die dann auch immer garniert werden mit tollen politischen Erklärungen. Aber ich glaube, wenn man hier ist, ist das nicht die erste Frage. Oder das ist vielleicht auch nochmal auffällig. Als wir vor 2,5 Jahren hier waren, war, glaube ich, dieses Waffenlieferungsthema in jedem Gespräch das erste Thema und das letzte Thema, das wichtigste Thema. Das habe ich diesmal jetzt gar nicht mehr so richtig gehört, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Frage, die in Deutschland in der politischen Linken immer noch eine Rolle spielt. Und ja, vielleicht kann man, ohne dann eine vereinfachte Debatte zu führen, mit den Erfahrungen, die man hat, einfach so eine Debatte weiterbringen, ne?
Ja. Indem man damit zu den Leuten hingeht, ne? Weil, weiß ich nicht genau. Nicht, dass es hier die Leute nicht mehr ausreichend interessiert. Naja, wir werden sehen, ne?
Wir können sicher eine Veranstaltung danach machen, ne? Und ich habe mir auch vorgestellt, also mit dem Historiker muss man wahrscheinlich mal irgendein Format finden, ne? Es gibt hier spannende andere Denkerinnen und Denker, auch Menschen, die schon in unserer Sendung zu Gast waren. Das werden wir sicher machen danach.
Mhm. Ja, dann machen wir halt zum Beispiel linksdrehendes Radio, ne? Das wäre ja eine Idee.
Mhm. Jo.
Was habt ihr denn jetzt noch vor, die letzten anderthalb Tage?
Tja.
Gott, da müsste ich jetzt das Pad aufrufen.
Ach, das ist doof, ne? Also eine lustige Erfahrung ist diesmal auch, dass wir hier Kontakte oder... Also mich haben Leute kontaktiert, die mich aus Leipzig kennen, die hier aber sind, die man hier trifft oder die sehen auf Instagram, dass wir gerade da sind. Und da gab es auch so Angebote, was zu machen. Und ein Angebot ist, morgen in so ein Schutzhaus für Frauen zu gehen, von jemandem, der auch in Konnewitz gelebt hat, der jetzt inzwischen hier lebt und arbeitet. Das ist jetzt spontan entstanden. Und ich weiß, dass wir abends... eine Vertreterin von MedRuch, also medizinische Bewegung, diese Krankenschwesternbewegung, treffen, die, genau, was sich so für soziale Bewegungsarbeit und gewerkschaftliche Organisierung eine spannende Perspektive wird.
Ja, und dann
geht's nach Hause.
Fährt man irgendwann mit dem Zug wieder weg, quasi, ne?
Richtig, mhm. Ja.
Ja.
Was gibt's denn in Sachsen?
Ich gucke aus dem Fenster.
Ja.
Was, also ihr habt nichts verpasst. Es ist jetzt nicht besser geworden.
So bleibe ich hier.
Ja. Wäre vielleicht eine Idee, ne?
Ja, es gibt aufkommende Diskussionen über NS-Gedenken, ne? Und die Rolle Russlands.
Ja, aber genau. Ich hatte erwähnt den Tag des Zusammentreffens der Sowjetarmee und der US-Amerikanischen in Torgau wurde begangen. Ne? Da war Michael Kretschmer und hat überraschend kritische Worte verloren, oder zumindest schien es die Pressevertreterin überrascht zu haben, wie deutlich er da gewesen sein soll. Sonst das Übliche. Kretschmer hat sich wieder viel stark gemacht für eine verschärfte Asylpolitik. Aber gut, das können wir in Ruhe besprechen, wenn ihr wieder da seid vielleicht, ne?
Unser erster Gesprächspartner, Tim, kommt ja aus Sachsen, aus Leipzig. Und er hat, ich glaube, neben der Frage, was uns hier in der Ukraine interessiert, hat er war ihm auch wirklich ein großes Anliegen, darüber zu sprechen, was man in Sachsen machen kann. Und er hat hat es genannt, das dunkle Herz Deutschlands oder so, ne? Sachsen, das dunkle, das Herz der Finsternis. Er hat gesagt, Herz der Finsternis, genau.
Genau, ich habe es bei dir gelesen. Ich fand erst mal gut.
Ja.
Treffend.
Genau. Er hatte da auch sehr elaborierte Gedanken, woran das liegt und wie man das ändern könnte, aber das können wir ja später mal auseinandernehmen.
Stichwort, ja, genau. Was wollte ich euch noch fragen, nämlich wie ist denn die Perspektive der Leute in der Ukraine auf die Leute, die die Ukraine verlassen haben? Also die Geflüchteten. Hier, die Debatte in Deutschland wird jetzt nicht besser. Ne? Also um Geflüchtete.
Ja. Da kann ich nichts zu sagen, um ehrlich zu sein.
Ich nehme das auch nicht wahr. Also was ich wahrnehme, ist Erzählungen darüber, dass Leute zurückgekommen sind. Ich weiß nicht, ob sich das so gut in Nummern fassen lässt. Das können wir aber gerne nochmal fragen. Aber dass es da irgendwie eine ablehnende Haltung gibt, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Aber es kann einfach auch eine Leerstelle der Wahrnehmung sein. Ne? Proaktiv wurden wir darauf nicht angesprochen. Ich habe jemanden kennengelernt, die eine Partnerin hat, die jetzt nach Deutschland geflohen ist, und zwar nach Meuselwitz, was ja irgendwie bei Leipzig liegt. Ne? Und der Ort wurde ausgesucht, ist Thüringen, weil der Hund dort mit unterkommt. Es scheint also immer noch ein Problem zu sein. Es ist auf jeden Fall ein Kontakt, den wir dann auch haben, wenn wir zurückkommen zu einer Person aus der Ukraine mit ihrem Sohn, die in Meuselwitz jetzt lebt.
Mhm. Ja, Kontakte knüpfen. Ein wichtiger Teil eurer Reise in die Ukraine. Ihr seid gerade in Kiew. Die Leute am Gerät hören das linksdrehende Radio auf Radio Blau in Leipzig. Ich wünsche mir, dass ihr auf euch aufpasst und auf alle anderen um euch rum, ja. Und dass ihr gut zurückkommt und wir dann bei Radio Blau im linksdrehenden Radio auswerten können und wieder zusammen eine Radiosendung gestalten.
Sehr schön, freue ich mich auch.
In diesem Sinne,
hoch die Tassen.
In diesem Sinne war das wohl die, 520. Sendung vom linksdrehenden Radio. Und ich muss ja alles gleichzeitig machen, ich muss ja jetzt noch das Lied anspielen, ja. Ich bedanke mich bei euch. Wünsche nochmals alles Gute und verbleibe euch gewogen. Tschüss. Das war das linksdrehende Radio. Ja, genau. Es ist nämlich gleich schon um 9 hier. Macht's gut.
Hallo. Nee, ist vorbei.
Hier kommt der Mittelpunkt der Party, blende dich mit meinem Lächeln. Warum ich eigentlich hier bin, habe ich zum Glück vergessen. Unterm Schirmchen in meinem Glas schwimmt der Grund, dass wir gerade sprechen, beziehungsweise du. Und ich höre nur zu, überlege mir, das Schirmchen in den Augapfel zu stechen. Weiß nur nicht in welchen, in den linken oder den rechten. Eigentlich egal, doch auf dem einen sehe ich besser. Ach, beide sind es wert, nur um das Thema schnell zu wechseln. Seit